Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Rund 7% der Menschen in Deutschland wissen, dass sie es haben. Viele merken es erst viel später, wenn die Erkrankung ihre Spuren bereits hinterlassen hat. Die Rede ist von Diabetes mellitus, der Zuckerkrankheit, wie sie im Volksmund heißt, was diese Erkrankung so gefährlich macht und was man vielleicht auch selbst tun kann, um das eigene Risiko zu senken, weiß mein heutiger Studiogast Dr. Mirko Klopstech. Er ist Facharzt für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Gastroenterologie und Diabetologie im Diakonieklinikum Bethesda. Am Mikrofon begrüßt Sie zu dieser neuen Dispot-Folge Tabea Stoffers. Herr Dr. Klopstech, herzlich willkommen bei uns hier im Studio. Erlauben Sie mir, bevor wir ins Thema einsteigen, eine kurze Frage zur Auflockerung an Sie. Was darf in Ihrem Kühlschrank zu Hause nie fehlen?
Milch für den Kaffee.
Milch für den Kaffee. Und das ist auch diabetologisch voll in Ordnung, denke ich. Wenn wir über Diabetes heute reden, was ist denn Diabetes? Also ich habe eben schon gesagt, Zuckerkrankheit, es hat also irgendwas mit Zucker zu tun. Können Sie das erklären?
Ich habe gedacht, wir fangen mit dem Typ 1 an, auch wenn es der seltenere ist. Daran kann man gut verstehen, wie der Körper funktioniert. Mhm. Wir haben folgende Situation. Wir haben einen Menschen, der wiegt ungefähr 70 Kilo und hat obendrauf ein Gehirn von einem Kilogramm. Irgendwie muss die Glucose in die Zellen reinkommen, das Gehirn braucht Zucker. Das heißt, wenn wir das Ganze ungeregelt angehen würden, dann würden die 70 Kilogramm Körperzellen die ganze Glucose wegschlürfen, solange bis fürs Gehirn nichts mehr übrig ist. Das heißt, wir werden bewusstlos und innerhalb von Minuten sind wir tot. Oder wir essen. Und jetzt ist es aber so, dass in der Steinzeit öfter mal Essen nicht verfügbar war. Das heißt, der Körper braucht eine Möglichkeit, damit umzugehen. Zu diesem Zweck hat der Körper einen Botenstoff, das Insulin, das den Körperzellen sagt, Essen ist da. In diesem Moment gehen die Kanäle auf. Die Kanäle fangen an, die Glucose einzulassen in die Zellen. Oder ist es nicht zu essen da, dann ist wenig Insulin da. Die Kanäle der Körperzellen gehen zu. Die Körperzellen nehmen keine Glucose auf, was dazu führt, dass sie dann von ihren Reserven leben müssen. Insulin ist dann gleichzeitig so gedacht, dass es dem Körper mitteilt, ob er in einer Fastensituation oder in einer Esssituation ist. Das heißt, bei der Esssituation wird der Körper anfangen, Fette einzulagern in die Fettzellen. Mhm. Er wird Glucose aus dem Blut entnehmen und in die Leber in Form von Glykogen einspeichern. Und in der Fastensituation dreht sich alles um. Wenig Insulin ist da, die Fettzellen fangen an, das Fett wieder abzubauen. Die Leber setzt aus ihren Vorräten, solange sie es kann, Glykogen frei und man nimmt Gewicht ab. Und jetzt kommt der Diabetes. Mhm. Wir haben in der Bauchspeicheldrüse mehrere Arten von Zellen, darunter eine spezielle Art, die Beta-Zellen, die Insulin produzieren. Wenn diese Zellen kaputt gehen, dann ist irgendwann nicht mehr genug Insulin da, mit der Folge, dass es zu einer Kommunikationsstörung kommt. Wir essen, aber der Körper bekommt es nicht mehr mit. Der Körper sagt, ich bin in einer Fastensituation. Und irgendwann ist das Insulin so wenig, dass der Körper denkt, er sei in einer Notfallsituation, wie er es nie zuvor erlebt hat. Er fängt an, hektisch Fett abzubauen, wie er es im normalen Zustand überhaupt nicht tut. Dabei entstehen Säuren, der Körper übersäuert, er setzt Glucose aus der Leber frei, gleichzeitig kommt aus dem Darm die volle Energie, die wir gerade zu uns nehmen, ins Blut ein. Mit der Folge, dass wir mit unheimlich hohen Zuckerwerten durch die Gegend laufen, mit unheimlich hohen Fettsäuren, Gewicht verlieren, irgendwann übersäuern wir und sind tot. Das ist der Typ 1 Diabetes.
Das heißt, das ist also eine Kommunikationsstörung quasi im Körper.
Genau. Das Hormon fehlt, das Hormon zeigt dem Körper mit, was zu tun ist. Das Hormon fehlt und der Körper interpretiert seine Situation völlig verkehrt.
Mhm. Und dieser Typ, der beginnt meistens im Kindes- oder Jugendalter, ne?
Der Typ beginnt meistens im Kindes- oder Jugendalter, ist zu einem Teil erblich bedingt. Es gibt manche Leute, die man, wenn man darauf untersucht, die ein 20-40%iges Risiko haben. Im Schnitt hat man ein ziemlich niedriges Risiko.
Mhm. Also häufiger ist der Typ 2, über den wir heute auch überwiegend reden wollen. Wie verhält sich das da mit dem Insulin?
Der Typ 2 Diabetes ist viel komplexer. Da ist es nicht so, dass die Bauchspeicheldrüse kaputt geht, sondern dass der ganze Körper nicht mehr richtig auf das Insulin reagiert. Es ist insofern komplex, dass sich das Fett umverteilt. Wir entwickeln ein gutes Bauch- und Taillenfett. Es steigen die Cholesterinwerte, es steigen die Triglyceride, also die Fette. Und irgendwann sagt die Bauchspeicheldrüse, danke, so viel Insulin kann ich nicht mehr produzieren. Und dann steigt auch der Zucker. Das heißt, es gibt da eine Vorstufe, es entwickelt sich langsam über Jahre hinweg, oft im Alter. aber mittlerweile auch zunehmend in der Jugend. Was daran liegt, dass wir zunehmend ein gutes Essensangebot haben und zunehmend weniger arbeiten müssen, dafür ist der Körper nicht gebaut.
Das hat also mit dem persönlichen Lebensstil auch zu tun.
Es gibt auch genetische Komponenten, aber da kommt jetzt der persönliche Lebensstil dazu, richtig. Mhm.
Kann man irgendwie selber bemerken, Sie haben jetzt eben gesagt, der Körper lagert vielleicht Fett ein oder so kann man das an solchen Symptomen merken quasi, dass man sagt, oh, irgendwie kann ich nicht so gut abnehmen mehr, vielleicht habe ich Diabetes, kann ich das mit an Symptomen irgendwie merken?
Ja gut, das sind die Frühwarnzeichen, ich meine, das bleibt ja jedem überlassen zuzusehen, dass er merkt, ich wiege mehr als ich möchte jetzt gerne mal etwas tun, mich gesünder ernähren, mit weniger Energiedichte, mehr Volumen und weniger Energie im Magen haben. Ich möchte mal mich bewegen, Ausdauersport machen in dem Rahmen, in dem es möglich ist, keine Frage. Die Symptome des Zuckers treten dann auf, wenn der Zucker erhöht ist. Und zwar, das ist das Blöde daran, wenn die Zuckerwerte deutlich erhöht sind. Und zwar ist es so, dass die Nieren den Zucker aus dem Urin wieder herausholen. Und wenn der Zucker bei 180 oder 200 angekommen ist, dann schaffen die es nicht mehr. Dann wird es dazu kommen, dass der Urin zuckerhaltig wird. Mit der Folge, dass man die Niere auch nicht mehr so konzentrieren kann, wie sie will. Denn der Zucker hat eine osmotische Wirksamkeit, heißt, er bindet Wasser. Und die Niere kann sich dann anstrengen, das Wasser rauszuholen, aber sie kommt gegen den Zucker nicht an. Das bedeutet, es tritt eine Harnflut auf. Das ist die Bedeutung des Wortes Diabetes. Und Entschuldigung, jetzt wird es ein bisschen komisch. In früheren Jahrhunderten haben die Ärzte den Urin probiert und dann war der Urin honigsüß. Und deswegen heißt die Krankheit Diabetes mellitus, honigsüßer Harnfluss.
Ah, okay. Noch ein kleiner historischer Ausflug hier in die Geschichte der Wortbedeutung. Man merkt es selber also quasi nicht, weil man probiert ja den Urin nicht, aber man geht vielleicht zum Arzt und der Arzt untersucht vielleicht dann auch ab einem bestimmten Alter standardmäßig auf
ganz recht.
Diabetes.
Ganz recht, denn die Symptome treten dann wirklich spät ein. Also wenn man mit einem 300 oder 400er Zucker herumläuft, dann wird man abgeschlagen sein, dann wird man sich schlecht fühlen. Aber es gibt durchaus Leute, die sagen dann, ich habe immer so viel Durst und denken sich nicht dabei. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich meine, ist es ein Zustand, der langsam einsetzt und langsam gewöhnt man sich von einem Punkt an den nächsten. Und es ist passiert nichts. Deswegen beim Typ 2 kann es durchaus sein, dass man schon die Folgeerkrankungen hat, wenn die Diagnose gestellt wird.
Und der Arzt, wie stellt er den Zucker fest? Also im Urin, wenn er stark erhöht ist, aber übers Blut wahrscheinlich auch noch.
Ja. Das also Ideale wäre dann ein nüchtern Blutzucker bzw. ein Langzeitzucker. Langzeitzucker heißt, wir möchten über längere Zeit einen Überblick haben, wie der Zucker im Körper ist. Dazu nutzt man Folgendes aus. Zucker bindet sich auf chemischem Weg an den roten Blutfarbstoff. Die roten Blutkörperchen haben eine begrenzte Lebensdauer, bevor sie abgebaut werden. Ungefähr leben sie 120 Tage. Das heißt, ein Quartal lang haben die Zuckermoleküle Zeit, sich an die roten Blutkörperchen dran zu binden. Und je mehr Zucker im Schnitt im Körper ist, desto mehr binden sich an die roten Blutkörperchen dran. Und das kann man messen. Und kann dann sagen, gesunde Leute haben sehr niedrige Raten von dem sogenannten HbA1c. Und wenn es dann in den Bereich 6,5% und drüber geht, dann spricht man vom Diabetes.
Aber da müsste man dann eben alle 4 Monate oder so
messen. Genau, was ja so nicht zu vermitteln ist. Aber ab und zu wird ein Hausarzt dann mal bei seinem Patienten eine Vorsorgeuntersuchung machen und dann auch mal gucken, wie ist der Urinstatus, wie ist der Blutzucker, wie ist der Langzeitzucker. Das Problem ist halt, wir haben übersehen die Hälfte der Patienten. Wir brauchen eine gute Suchstrategie, damit wir die Patienten rechtzeitig entdecken. Je besser der Hausarzt ist beim Suchen, desto besser.
Wir hatten Sie gefragt, was Sie in Ihrer Praxis vielleicht haben, womit man jetzt gar nicht den Beruf des Arztes oder auch speziell das Krankheitsbild Diabetes irgendwie verbinden könnte. Und Sie haben dann etwas von einer Stimmgabel erzählt. Und ich habe die dann mal gegoogelt in der Vorbereitung und habe gesehen, das ist eine Stimmgabel mit einem Kunststofffuß. Und auf den beiden Schenkeln sind so 2 Skalen. Und vielleicht können Sie uns mal erklären, was Sie mit dieser Stimmgabel in Ihrem beruflichen Alltag machen.
Eine der Folgeerkrankungen des Diabetes ist, dass die Nerven kaputt gehen, die sogenannte Polyneuropathie. Das kann man testen. Und zwar wird zuerst der Vibrationssinn geschädigt dabei. Das heißt, ich habe eine Stimmgabel, die relativ niedrig frequent schwingt. Das hört man kaum. Das sind ungefähr 60 Hertz. Die setzt sich auf verschiedene Areale des Körpers auf, sprich auf den Daumen, auf verschiedene Fußpunkte. Und der Patient sagt mir dann, wann er die Stimmgabel nicht mehr spürt. Wie Sie schon sagten, daran ist eine Skala. Mit der Folge, dass ich dann sagen kann, so und so viel Achtel Intensität ist die Schwingung. Und kann dann sagen, die Sensibilität des Fußes oder der Hand ist normal oder vermindert.
Also Sie können genau messen quasi, wie stark die Schädigung bereits ist dann.
Es ist ja eine klinische Messung. Manche werden noch aus ihren Nerven mehr rausholen, andere werden weniger rausholen. Aber es ist ein Warnzeichen, wenn die Neuropathie auftritt, dass ein Problem kommt. Für uns ist ja Schmerz eine sehr wichtige Sache. Und wenn die Nerven kaputt gehen, dann laufe ich herum, ohne dass Warnsignale an den Körper gesendet werden. Das heißt, ich kann einen Stein im Schuh haben, ich kann eine Fehlbelastung haben und laufe munter weiter. Wo ein normaler Mensch dann anfängt zu humpeln oder sagt, ich muss den Stein rausholen, läuft ein Diabetiker mit kaputten Nerven weiter, bis sein Fuß kaputt geht. Das Ganze nennt sich Loss of Protection und kann durchaus zu Problemen führen. Wir möchten dem Ganzen vorbeugen. Das heißt, wir möchten den Zucker einstellen. Ich hatte ja gesagt, Diabetes Typ 2 betrifft die großen Gefäße. Das nennt man die makroangiopathischen Veränderungen. Und es können die kleineren Gefäße kaputt gehen, die mikroangiopathischen Veränderungen. Die kleinen Gefäße betreffen beim Diabetes vor allen Dingen die Nieren und das Auge. Das heißt, es können Augenschäden auftreten, die zur Erblindung führen. Und eine der häufigsten Ursachen, beziehungsweise die häufigste Ursache in Deutschland, an der Dialyse zu landen, ist der Diabetes mellitus. Die großen Gefäße betreffen dann eher Extremitäten, Herz, Gehirn mit den entsprechenden Folgen. Ständig hohe Zuckerwerte schädigen die Nerven, machen die Polyneuropathie. Und ich habe dann am Ende, wenn ich am Fuß ein Problem habe, das doppelte Problem, die Nerven gehen kaputt, ich habe mir den Fuß kaputt gelaufen und die Wunde will nicht heilen, denn die Blutgefäße transportieren nicht genug Sauerstoff und nicht genug Nährstoffe in die Wunde hinein.
Das kennt man unter diabetischem Fuß, oder?
Das ist der diabetische Fuß, richtig.
Wir hatten vorhin schon mal was davon gehört, dass es mit dem Lebensstil zusammenhängt. Also da geht es ja auch dann um die Risikofaktoren. Welche Risikofaktoren gibt es und wie kann man das eigene Risiko senken, an einem Diabetes zu erkranken?
Indem man möglichst ein aktives Leben führt, möglichst Ausdauersport macht. Ich meine, man muss ja irgendwie auch leben. Man kann ja nicht zur Strafe 150 Jahre alt werden, weil man so ein gesundes Leben geführt hat. Das muss ja irgendwie auch jahrzehntelang durchhaltbar sein. Und das ist das Problem in Deutschland eigentlich, dass wir einfach ein bisschen bequem geworden sind. Aber ein schneller Spaziergang über längere Zeit ist dann durchaus schon etwas Sinnvolles, wo dann die Insulinempfindlichkeit des Körpers zunimmt, wo Energie verbraucht wird.
Ist es auch so, dass das an die Mahlzeiten gut gekoppelt sein kann? Also dass man sagt, wenn man abends gegessen hat, danach besser nochmal einen Spaziergang machen? Oder spielt das keine Rolle irgendwann am Tag?
Das sollte man so machen, wie man das in seinen Alltag einbauen kann. Ich denke, Zwang würde eher dazu, dass man eine Routine abbricht, als dass sie einem Spaß macht. Zumal man will es ja so einbauen, dass es vielleicht auch Spaß macht.
Ja.
Und das andere ist eine gesunde Ernährung. Das heißt nicht, man soll sich zu Tode hungern. Viele unserer Nahrungsmittel haben eine hohe Energiedichte. Man isst wenig, hat sehr viel Energie drin, sehr wenig an Vitaminen. Ist dann sinnvoll, sich eine Ernährung so zusammenzustellen, dass sie volumenreich ist. Der Magen soll voll sein, aber da soll nicht viel Energie sein. Das heißt, ich habe viel Obst, viel Gemüse drin und vermeide dann die absoluten Energiebomben wie, sagen wir mal, Erdnüsse, Chips etc.
Okay. Und da gelten also quasi die gleichen Empfehlungen für Diabetiker wie für alle anderen Menschen auch.
Das ist mittlerweile so, richtig. Ja. Als meine Großeltern Diabetes hatten, da gab es noch die spezielle Diabeteskost mit Fructose. Davon ist man abgekommen, aus verschiedenen Gründen. Erstens, man hat damals Fructose eingebaut in die Diabetesmittel, weil sie nicht so schnell vom Körper verstoffwechselt wird wie Glucose. Man hat aber festgestellt, dass Fructose durchaus einen schädlichen Einfluss auf den Stoffwechsel hat. Und eher dazu führt, dass die Insulinresistenz zunimmt, dass man Gewicht zunimmt, etc. Und das andere ist, es waren pure Energiebomben, die ich dann bei meinen Großeltern gesehen habe, im Kuchen mit Zucker, Fett, etc. Das heißt, seit 15 Jahren circa, 20 Jahren ist man dabei, dass man sagt, eine gesunde Mischkost ist für jeden Diabetiker das Richtige.
Okay. Wir kommen noch mal kurz zu den Therapiemöglichkeiten. Also ich bin jetzt beim Arzt, beim Check-up und der stellt fest, oh, Sie haben ja Diabetes. Und jetzt wird er wahrscheinlich erstmal sagen, nicht medikamentöse Therapie, also den Lebenswandel mal korrigieren, eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, was Sie eben schon gesagt haben. Wenn die Erkrankung jetzt schon weiter fortgeschritten ist oder jemand kommt zum Beispiel nach einem Herzinfarkt, wenn schon die Folgeerkrankungen entsprechend vorhanden sind zum Arzt und dann wieder Diabetes festgestellt, dann kommt man ja wahrscheinlich um Medikamente nicht herum.
Genau so ist das. Je schwerwiegender schon die Folgeerkrankungen sind, desto aggressiver wird man die Behandlung einleiten. Wenn ich jetzt ohne bekannte Vorerkrankungen erstmal diagnostiziert würde, dann würde ich in der Tat gucken, was kann ich mit Ernährung und Gewichtsreduktoren tun. Und tatsächlich mit Ernährung und Gewichtsreduktoren kann man eine Menge tun, wenn man es schafft. Das würde ja, Gewicht kann man schlecht reduzieren. Was keine moralische Zuweisung ist, was einfach ein Fakt in unserem Leben in Europa gerade ist, den wir kaum ändern können. Und wenn die Folgeerkrankungen da sind oder wenn die normalen Maßnahmen nicht greifen, muss man behandeln. Früher hat man dann in die Trickkiste des Pharmakologen gegriffen, hat eben Insulin genommen, was einen gewissen Aufwand hat für den Patienten, will man nicht. Also hat man auch Tabletten entwickelt, die Bauchspeicheldrüse gereizt haben, mehr Insulin zu produzieren. Einerseits mit einem fragwürdigen Effekt, denn irgendwann will die Bauchspeicheldrüse einfach nicht mehr. Und andererseits, Typ 2 ist ja mit einer Insulinresistenz verbunden. Das viele Insulin hat dann nicht nur blutzuckersenkende Wirkung, es hat auch schädliche Wirkungen auf den Körper und heizt den krankhaften Stoffwechsel eher an. Sprich die Gewichtszunahme, die Anstieg der Fette etc. Und so hat man neue Medikamente entwickelt. Das Ganze hat angefangen ungefähr in den letzten Jahren des letzten Jahrtausends. Damals kamen Pioglitazon und verwandte Substanzen auf den Markt und man hat damals sich eine Frage gestellt, sind diese Medikamente vielleicht, obwohl sie den Blutzucker senken, schädlich? Wir wollen ja nicht nur, dass wir einen Blutzucker senken, wir wollen ja auch den Effekt haben, dass die Folgeerkrankungen abnehmen. Und damals kam dann tatsächlich die Frage auf, treten vielleicht unter diesen Medikamenten mehr Herzinfarkte auf als ohne diese Medikamente. Das hat einige Jahre ein Hin und Her in den Studien gegeben und eine Konsequenz, dass ein neues Diabetes-Medikament nachweisen muss, dass es nicht in irgendeiner Weise schädlich ist. Das heißt, wenn man es zulässt, muss man nachweisen, dass nicht plötzlich eine Übersterblichkeit, ein Herzinfarkten etc. auftritt.
Was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte bei einem neuen Medikament.
Das ist keine Frage. Aber ich meine, erstens, es waren nicht immer alle Medikamente vorrätig oder vielmehr, es mussten Medikamente entwickelt werden. Und zweitens, man hat sich ja an die Krankheit herangetastet. Und am Anfang war es einfach ein großer Erfolg, zu sehen, wir kriegen den Zucker wieder runter, der so hoch ist.
Ja.
Und wenn die eine Methode versagt, muss der Patient nicht gleich an den Folgeerkrankungen versterben. Wir haben immer noch weitere Methoden entwickelt. Und irgendwann kamen dann die Fragen auf, was erreichen wir denn eigentlich? Man hat von Anfang an natürlich versucht, Folgen zu minimieren. Sprich, man hat zusätzlich zugesehen, dass der Blutdruck gut eingestellt ist. Dass die Fette gut eingestellt sind.
Und wir haben ja eben schon gesagt, dass es mit unserem Lebensstil sehr eng verbunden ist. Kann man sagen, dass Diabetes 2 auch auf dem Vormarsch ist?
Ja, das ist so. Zahlenmäßig nimmt das langsam zu. Erfasst auch jüngere Bevölkerungsgruppen, im Extremfall bis in die 20er Jahre hinein, wenn Leute Pech haben. Das ist durchaus der Fall.
Aber man könnte ja jetzt meinen, es ist vielleicht eine Wohlstandskrankheit, wird auch öfter mal so betitelt, aber es gibt es nicht nur im reichen Westen und dass es das auch zum Beispiel in Afrika gibt, das haben Sie selbst erlebt und vielleicht können Sie uns zu dieser Zeit noch was sagen. Das ist ein paar Tage her, glaube ich. Ne?
Das ist jetzt gut 20 Jahre her, richtig. Da war ich für anderthalb Jahre in Afrika, habe im Krankenhaus gearbeitet und festgestellt, dass es auch dort durchaus Diabetes gibt. Die Tage habe ich mal eine Karte gesehen, der Anteil der Übergewichtigen in verschiedenen Gegenden der Erde und wir sind da eigentlich eine durchaus gesegnete Region mit nicht so viel Übergewicht. Es sind nicht nur die USA, die da mehr Probleme haben.
Okay.
Also die arabische Gegend hat Probleme, gewisse asiatische Gegenden.
Und in Afrika, da waren Sie in Tansania und Uganda?
Genau.
Und wie hat sich das, ich meine, 20 Jahre war auch vor 20 Jahren war es hier anders, aber was war in Afrika vollkommen anders als in Deutschland?
Wir hatten kein Blutzuckermessgerät.
Mhm.
Wir hatten nur die Möglichkeit, einen Urinzucker zu bestimmen.
Okay.
Wir hatten Tabletten und wir hatten Langzeit- und Kurzzeitinsulin.
Mhm.
Aber Insulin zu geben, ohne den Blutzucker zu messen, ist schwierig und das korrekt zu dosieren. Und dann ist es das Problem mit der Beschaffung der Medikamente.
Mhm.
Dann konnte es passieren, dass ich einen Patienten auf Kurzzeitinsulin eingestellt hatte. Sein Urin war weitgehend frei von Zucker. Ich entließ ihn und dann kam aus der Apotheke die Meldung, wir haben kein Kurzzeitinsulin mehr, du musst ihn auf Langzeitinsulin einstellen. Es gab dann auch den Patienten, den ich auf Langzeitinsulin eingestellt habe. Und als ich ihn entließ, war kein Langzeitinsulin da. Da habe ich ihn mal in meinen Unterlagen gesehen und ihm die Kurzzeitinsulindosis verschrieben, die ich ihm 2-3 Wochen vorher ausgetüftelt hatte.
Okay.
Und die andere Sache ist, man kann klinisch den Typ 1 und den Typ 2 unterscheiden. Aber die ganze Laborchemie fehlt in Afrika. Das ist ein Gerate.
Mhm.
Und vor allen Dingen Insulin ist teuer. Die Menschen sind vielleicht mit Zahlen nicht so fit, wissen nicht, was sie mit Insulin tun, bringen sich in Gefahr.
Mhm.
Ich reite Tabletten aus. Die Leute haben selber ein Interesse daran, weil Tabletten billiger sind. Und es kann dann sein, dass ich Zeit, wertvolle Zeit verliere, einen Diabetes einzustellen.
Ja, auch allein die Messmethode. Also wenn die Messung übers Blut fehlt, dann erreicht man ja die Menschen erst, wenn der Diabetes schon vorangeschritten ist. Ne?
Das ist richtig, genau. Und die perfekte Einstellung kann ich nicht garantieren, denn der Patient kann es einfach nicht.
Hm. Was war Ihre Motivation damals, nach Afrika zu gehen? Sie waren ja noch sehr jung und Sie hatten, glaube ich, Familie gerade auch, ne?
Genau, wir wollten gerne in einem Entwicklungsland mithelfen. Wir waren in Uganda Angestellte der anglikanischen Kirche.
Mhm.
Das heißt jetzt nicht, dass ich da Mitglied wäre, sondern die haben ein Krankenhaus betrieben und ich bin dazu gestoßen und habe dann für ein paar Monate in Uganda und ein paar Monate in Tansania dort ausgeholfen.
Mhm.
Das heißt, ich habe in der Pädiatrie gearbeitet, ich habe in der Inneren gearbeitet. Wir hatten einmal die Woche eine Ambulanz und wir hatten einmal die Woche eine HIV-Ambulanz. HIV ist mir aus Deutschland, aus dem Alltag wenig vertraut. Ich sehe sehr wenig HIV-Patienten. Ab und zu behandle ich sie. Dort habe ich mich dann in die Leitlinien eingearbeitet und dann nach ugandischen Leitlinien HIV behandelt.
Ja, es gibt einem sicherlich nochmal einen ganz anderen Blick auf Medizin und auch auf das, was wir hier in Deutschland für selbstverständlich halten, ne?
Richtig. Und ja, habe ich an die Zeit zurückgedacht und durchaus nicht traurig.
Mhm.
Es ist ein Mangel, das ist richtig. Aber ich hatte mir überlegt, wie kann man diesen Mangel möglichst gut verwalten, dass man viel erreicht. Und man kann dann auch viel erreichen.
Hm. Ja, wir sind am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Klopstech. Wenn Sie jetzt noch mehr über das Thema Diabetes erfahren möchten, dann schauen Sie doch mal auf unserer Homepage vorbei unter www.krankenhaus-bethesda.de. Dort gibt es im Bereich Innere Medizin den Schwerpunkt Diabetes. Da treffen Sie auch den Dr. Klopstech auf der Homepage. Und wenn Sie direkte Fragen zur heutigen Sendung haben, dürfen Sie gerne damit auch per E-Mail sich an uns wenden. Unsere Mailadresse lautet presse@diakonie-sw.de. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen, Herr Dr. Klopstech, für den guten informativen Überblick über das Thema Diabetes. Ich verabschiede mich und sage bis bald. Tschüss.
Tschüss. Danke für die Fragen.
Sie hörten DISPOD, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.